Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn EWI einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wi-einfach.de.
Erst einmal fange ich mal beim Mann an, dass er so zwischen 30 und 50 Ausdauertraining betreiben sollte und ab dem 50. Lebensjahr beginnen sollte, das Ausdauertraining stellenweise durch Muskeltraining zu ersetzen. Und ab dem 70. Lebensjahr ist der Schwerpunkt eindeutig Muskeltraining und weniger Ausdauertraining. So grob. Bei Frau würde ich viel früher mit dem Muskeltraining beginnen, viel früher. Das heißt also, ich würde sagen, die beginnt schon mit der 50-50 Ausdauer und Muskeltraining im Bereich des 30. bis 40. 50. Lebensjahr, um eben auch hormonelle Prozesse über die Muskelmasse, Orchester des Körpers, Stichwort, zu erhalten und das auch beizubehalten.
Fit und gesund mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Hallo Ingo.
Anja, ich grüße dich.
Sag mal, Ingo, bist du heute schon gejoggt?
Nee, mache ich noch am Nachmittag. Heute ist es einfach nicht anders möglich.
Und dann wieder gemeinsam mit deiner Frau?
Ja, die ist ja meistens immer mit dabei, wenn es zeitlich einzurichten ist. Und wir laufen ja seit 40 Jahren praktisch zusammen.
Ja, das wissen wir ja bereits. Das hast du ja schon mehrmals erzählt. Wer von euch beiden bestimmt denn das Tempo?
Ich würde sagen, wir sind beide gleich stark in der Ausdauer und ich glaube, sie hat schon ein bisschen Vorteile gerade sogar. Das heißt, aktuell ist es, glaube ich, so, dass sie ein wenig reduziert und sich an mich anpasst.
Betrachten wir mal denn eure Fitness. Was ist es wohl, was sie besser drauf hat als du, weil sie eine Frau ist?
Ja, ich glaube, dass Ausdauer vom weiblichen Geschlecht besser realisiert werden kann, weil wir eine andere hormonelle Ausstattung haben, wir haben eine andere Biochemie und wir haben vor allen Dingen auch eine andere Fettausstattung, wohingegen die Männer eben mit mehr Muskelmasse schon größere Probleme haben, im Ausdauerbelastung zu machen. Deswegen hat sie dort Vorteile im Bereich der Ausdauer.
Ja, wie ticken eigentlich Frauen? Wie ticken Männer, wenn es um ihre körperliche Fitness geht? Darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Wie nehmen Frauen, wie nehmen Männer ihre Körper wahr? Von dir ist gerade das Buch erschienen, Der Männergesundheitscode. Das hast du mit dem TV-Moderator Peter Grossmann geschrieben. Gemeinsam habt ihr euch auf die Suche nach den Schwächen und Stärken des eigenen Geschlechts gemacht.
Ja, das hat uns veranlasst deswegen, weil wir uns ja bei uns in den Männer-, in den Jungsgruppen auch umschauen. Und daran erkennen wir, die hätten es ganz schön nötig. Deswegen haben wir das gemacht.
Bevor wir ins Detail gehen, erst einmal die Frage, gibt es überhaupt eine Männergesundheit und entsprechend eine Frauengesundheit?
Ja, das würde ich schon sagen. Das bedeutet, dass gerade die Frauengesundheit diskutieren wir ja in den Medien ziemlich intensiv. Zu Recht übrigens, ne, dass wir da Besonderheiten haben. Wir wissen, dass es verschiedene Krankheiten gibt, verschiedene Schweregraden und verschiedene Umgänge auch mit Krankheiten gibt. Also wie geht man daran? Ja, es gibt Unterschiede und denen müssen wir einfach gerecht werden.
Die Statistik zeigt, Frauen sterben im Schnitt mit 83 Jahren, Männer mit 78. Als klareres Plus auf dem Lebenskonto liegt bei uns Frauen. Worauf führst du das zurück?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die wissenschaftlich bisher kaum zu belegen ist. Es gibt nämlich Versuche, die liegen schon etwas länger zurück, wo Männer und Frauen in einer gleichen Lebenssituation waren, im Kloster beispielsweise. Ja? Und dort ergibt sich gar kein Unterschied. Das heißt, dort sterben Männer und Frauen fast gleichzeitig statistisch betrachtet. Aber in der Umwelt, in der wir uns gerade befinden, mit den Rahmenbedingungen, den Kontextfaktoren, da ist es offensichtlich so, dass diese Umweltbedingungen dazu führen, dass man in der Tat 4 bis 5 Jahre, und das gilt für ganz Europa fast, früher stirbt. Und das bedeutet also, dass wir uns wirklich auseinandersetzen. Da müssen, der Mann ist das krankere Geschlecht. Und genau das hat uns veranlasst, das Buch auch dazu zu schreiben, weil Männer, kümmert euch.
Aber gucken wir zuerst mal auf die grundlegenden anatomischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Welche sind auch für die Fitness relevant?
Ja, wir wissen ja erstmal, dass Männer größer, stärker, gewichtiger auch sind, das auch. Ganz andere Wachstumsfaktoren haben sie, da sind in der Regel größer als die Frauen, sind schwerer als die Frauen, weil sie mehr Muskelmasse unter anderem haben und Muskeln wiegen ja schwerer als Fett. Sie haben völlig andere hormonelle Prozesse. Die Männer deutlich mehr Testosterone, die Frauen im Sinne der Östrogene natürlich anders ausgestattet. Heißt letztendlich auch bezogen auf Sensibilitäten, auf Körperwahrnehmungsprozesse sind wir auch unterschiedlich ausgestattet. Technisch, kompositorisch wissen wir, der Mann hatte schwerer in den Tanz hineinzufinden, in rhythmische Sportarten hineinzufinden, was Frauen viel leichter fällt. Wohingehen eben bei intensiven Belastungen der Muskulatur der Mann große Vorteile hat. Also insofern, ja, es gibt schon Unterschied.
Wie unterscheiden sich zum Beispiel Muskelmasse, hast du gerade gesagt, und Muskelverteilung?
Also ist in der Tat so, dass wir etwa 10-15% sogar als Mann mehr Muskelmasse haben. Ja, das ist schon mal ein großer Unterschied. Und wir wissen es auch, dass die Verteilung gerade bei Männern, die natürlich sehr viel Schnellkraft haben müssen, in den Beinmuskulatur beispielsweise besser sind und auch in den Arm- und Schultermuskulatur deutlich besser. Besser sind, während Frau in der Regel häufig auch im Bauchbereich, im Rumpfbereich, im Hüft- und Beckenbereich eine größere Stabilität hat. Bedeutet also, ja, es gibt schon auch kleine Verteilungsunterschiede. Das kann man natürlich ändern durch Training, aber also anatomisch, physiologisch, evolutionstechnisch gibt es schon einen Unterschied.
Welche Rolle spielt der unterschiedliche Hormonhaushalt für die sportliche Leistungsfähigkeit?
Das Testosteron, das Sexualhormon, haben übrigens Männer und Frauen und Männer in einer deutlich größeren Dosis vorliegen. Das ist zum Beispiel sehr wichtig, um Aufbauprozesse im Sinne der Verbesserung der Leistungsfähigkeit zu stimulieren. Muskelaufbau hängt sehr stark daran, wie viel Testosteron ist eigentlich vorhanden. Deswegen steht es ja zu Recht auch auf der Dopingliste. Ja, auch Schnellkraft sehr stark davon abhängig, wie viel Testosteron ist vorhanden. Und da haben die Männer einfach eine bessere Ausstattung. Dann kann man sicherlich davon ausgehen, dass das Training um 20-30% effektiver wird, wenn ich eine höhere Menge habe. Und deswegen hat der Mann zum Beispiel beim Muskelaufbau deutliche Vorteile.
Dann lass uns noch mal das Herz-Kreislauf-System betrachten. Lungenvolumen, Sauerstoffaufnahme, wie unterscheidet sich all das?
Ja, allein durch die Größe des Körpers beispielsweise hat der Mann auch eine größere Sauerstoffaufnahme, also das heißt größeres Lungenvolumen. Wir wissen statistisch betrachtet, dass auch das Herz in der Regel, was die Herzschlagfrequenz betrifft, Frauenherzen schlagen anders, schneller zum Beispiel. Ne, da gibt's ja auch ein paar schöne Geschichten dazu. Aber mittlerweile holt Frau auf, ja, das heißt, es verändert sich natürlich auch durch Training, das ist auch so eine Anpassung und auch im Metabolismus. Das heißt also, dass die Sauerstoffverarbeitung bei der Frau deutlich besser ist als die schnellkräftige, kohlenhydratabhängige Verarbeitung der Energiebereitstellung, beim Mann beispielsweise. Auch hier gibt es Unterschiede. Das heißt, es gibt Organsysteme, die in der Größe unterschiedlich sind, in der Arbeit, Herzfrequenz gerade gesagt, die einen etwas schneller, die anderen etwas langsamer und auch in der Biochemie gibt es große Unterschiede und insofern Frauenkörper ist kein Männerkörper.
Kommen wir mal auf das Training zu sprechen. Wie unterschiedlich reagieren Männer und Frauen auf Krafttraining?
In der absoluten Summe erbringen Männer da größere Kraftleistungen. Und das führt dazu, dass wir in der Maximalkraft und in der Schnellkraft besser sind. Und da ist die Leistungsfähigkeit, kann man so grob sagen, etwa ja, 15-20% besser beim Mann als bei der Frau, weil die muskuläre Ausstattung eine bessere ist. Es gibt natürlich auch Männer, die würden bei jeder gut trainierten Frau einfach verlieren. Eine gut trainierte Frau ist immer besser, was die muskuläre Leistungsfähigkeit betrifft, als der untrainierte Mann. Und das ist insbesondere auch im Alltag und im Alter in beiden Phasen, also im Alltag zu erkennen, in dem Frau viel, viel Alltagsaktivitäten macht und Mann eben vielleicht viel sitzende Tätigkeiten, verändert sich das sehr. Und das Gleiche ist im Alter noch mehr verschoben. Der Mann viel mehr darunter leidet unter einem Verlust der Muskelmasse als die Frau, weil man einfach mehr hatte und abhängig war von der Muskelmasse.
Sollte denn Krafttraining bei Frauen anders aufgebaut sein als bei Männern?
Ja, ich sag erst einmal, so von der sozialen Gegebenheit vielleicht, ja, haben Frauen Angst vor der großen Muskelmasse, vor den breiten Schultern, vor den starken Armen. Das ist sozial erst einmal geprägt, dass das nicht der Fall ist. Dann verliert schon seine Filigranität. Auf der anderen Seite sehen wir es aktuell ja, dass Frauen mittlerweile, gerade jüngere Frauen, auch sehr stark auf bestimmte Körpermerkmale im Sinne des Muskeltrainings achten. Nehmen wir mal den Brazilian Bob, vielleicht schon mal gehört. Ja, also der durch Muskulatur, starker Gluteus, starker Gesäßmuskel einfach dann auch geformt ist. Und daran sieht man, ja, es gibt erstmal Körperregionen, die auch jetzt bei der Frau mehr in den Blick gerückt ist. Bei dem Mann ist es immer noch der Bizeps, der Brustmuskel oder Ähnliches. Und insofern von der Region würde ich sagen, Sozialanerkennung leiten sich daraus ab, wo wird die Muskulatur trainiert. Ansonsten ist die Muskulatur der Frau ähnlich belastbar wie die des Mannes, auch ähnlich trainierbar wie die des Mannes. Nur da weniger vorhanden ist, zeigt es sich weniger. Das Grundproblem ist, Frauen sind sehr viel körperbewusster. Und das bedeutet, Muskeln sind 13% schwerer als Fett. Und insofern ist das eben nicht gut auf der Waage. Und insofern ist auch das häufig etwas, wo man sagen kann, Frau, wenn sie trainiert, sollte nicht auf Muskelmasse setzen, weil es einfach die Körperproportionen verändert, das Gewicht auf der Waage verändert und Mann eher auf Masse, weil er braucht mehr Volumen und Frau mehr Kraft, heißt mehr PS. Frau höhere Intensitäten, Männer etwas mehr Wiederholung. Und so kann man es fast beschreiben.
Kommen wir mal auf eine andere Art von Training zu sprechen. Welche geschlechtsspezifischen Unterschiede gibt es beim Functional Training? Also wenn wir so alltagsnahe Bewegungen machen, die gleich mehrere Muskelgruppen betreffen.
Also das hat erst etwas damit zu tun, dass Muskeln ja zusammenspielen und Frau, wissen wir, hat eine deutlich bessere koordinative Leistungsfähigkeit. Das heißt Ansteuerung der Muskulatur, Sensibilität für die Muskulatur, Qualität der Bewegungskontrolle. Also wir wissen einfach, dass Frauen sehr viel sensibler, was ihre Muskelansteuerung betrifft, vorgehen können. Das ist schon mal der erste große Unterschied. Und der zweite Unterschied ergibt sich einfach daraus, dass wir ja auch bei Frauen eine etwas andere bindegewebige Struktur haben. Also weniger Festigkeit oft des Bindegewebes haben, was Faszien zum Beispiel betrifft oder auch Bänder betrifft. Die haben eine höhere Elastizität. Und das bedeutet, dass mehr Beweglichkeit vorhanden ist. Das heißt also gerade beim Functional Training, bei funktionsorientierten Training, hat Frau in der Regel viel größere Bewegungsradien als Mann, größere Bewegungsamplituden als Mann. Und die kann man ausnutzen. Nehmen wir nun mal das Thema Spagat. Ja, das ist ja dem Mann viel schwerer möglich als der Frau. Und wenn man das mal so betrachtet, dann haben wir bei dem Frauenkörper einfach die Möglichkeit, eben größere und koordiniertere Dinge, technische Dinge mehr abzurufen und beim Mann eher die gröberen, ja, Dinge, weil sie aber auch eingeschränkter in der Amplitude sind.
Also, dass Frauen beweglicher sind, würde ich sofort unterstreichen.
Ja, das ist ja eine Frage des Trainings ja auch. Aber Frau ist eben aufgrund der anderen bindegewebigen Struktur in der Regel besser ausgestattet, was Beweglichkeit, Gelenkigkeit nennen wir es ja auch betrifft. Ne?
Stimmt das wirklich?
Bauchbeine-Po-Training verbinden wir immer damit, dass das hauptsächlich Frauen anspricht. Ist das eigentlich berechtigt?
Nee, wenn ich mir die Männer auf der Straße anschaue, sollten die überall was tun. Nein, aber ist auch ein bisschen blöd. Also ja, Bob-Training, das ist auch so Image und so, das ist alles Quatsch.
Total.
Also natürlich braucht auch Mann das. Allerdings beim Bauchbeine-Po-Kurs findet sich in der Regel Frau. Vielleicht nochmal von der Evolution her. Wir haben ja verschiedene geschlechterspezifische Körperformen. Ja, und gerade die Speicherorte von Fett ist letztendlich bei der Frau anders als beim Mann. Das hat was mit der Evolution zu tun, dahingehend, als dass bei der Frau immer darauf geachtet wurde, dass die Schwangerschaft nicht behindert ist. Hat Frau dementsprechend dann weniger Fett im Bauchraum, ist das viel besser für das Wachstum des Embryos, als wenn dort viel mehr Verdrängungswettbewerb im Sinne von, dort ist viel Fett eingelagert. Deswegen rutscht das Fett so ein wenig nach unten. Bei der Frau im Sinne Oberschenkel, Gesäß, Po, Hüfte. Ja, während beim Mann ist es anders. Da hat die Evolution sich überlegt, der Junge soll mal unterwegs sein, der muss ja fürs Essen sorgen. Ja, das war so von der Evolution angelegt. Der musste laufen, hüpfen, springen, rennen können. Und da wäre alles blöd, was die Beine behindern würde. Und deswegen hat man dort das Fett etwas nach oben gelagert. Und allein diese evolutionäre Verlagerung eben von der Körperform ist dadurch bedingt, bestimmte Funktionen der Biologie einfach zu ermöglichen. Und das bedeutet, wir haben einfach verschiedene Anlagen. Deswegen findet man Frauen eben mehr im Bauch, Beine, Po, weil das spricht genau etwa dem Bedürfnis dessen, was die Evolution so angelegt hat.
Wie sieht denn nun der fitteste Mann aus? Ist das der Weltrekordler im Marathon oder der stärkste Gewichtheber oder der schnellste Mann der Welt? Ja, oder auf einen Boxer oder der Weltmeister im Schach? Und wie sieht die fitteste Frau aus?
Richtig. Fitness ist was völlig anderes als das, was du gerade beschrieben hast. Fitness hat ja was mit fit, also im Sinne von kognitiv, mental, sozial, körperlich fit zu sein. und zum Zweiten etwas auch mit Wohlbefinden ja zu tun. Deswegen ist der Begriff ja Ness aus Wellness abgeleitet. Also Fitness setzt sich zusammen aus Fit und Wellness. Und das ist dann eben dieser Begriff. Und daran erkennst du schon, es gibt nicht den Athleten, die Sportlerin, die am besten ist, sondern es sind alle Spezialisten. Es gibt die Läufer, die Läuferin. Es gibt den Springer, die Springerin. Es gibt der Boxer, die Boxerin. Und es gibt den Fußballer, den Spieler, die Spielerin, die Tennisspielerin. Alle haben verschiedene Fitnessqualitäten. Und dementsprechend heißt das, wir können nur wenige wirklich grundlegende Dinge für alle sagen. Und das bedeutet ja, wir müssen immer darauf achten, Beweglichkeit, Koordination, Ausdauer und Muskelkraft, das muss eine gewisse Harmonie haben. Aber das ist im Sport in der Regel nicht der Fall, weil sie Einseitigkeit haben, weil nur dann entsteht Höchstleistung. Fitness hat nichts mit Höchstleistung zu tun, sondern es ist immer das harmonische Gestalten des gesamten Organismus im Sinne von geistiger Leistungsfähigkeit und körperlicher Leistungsfähigkeit.
Mal das Beckenbodentraining, ne? Ist das nur für Frauen wichtig?
Weißt du, was mir immer auffällt, was ja auch so eins der Motive war, warum wir dieses Buch geschrieben haben? Ihr Frauen redet ja schon mal auch über die Gesundheit, wenn ihr zusammen seid, wenn ihr so im Grüppchen seid, ne?
Ja.
Aber beim Mann findet das nicht statt. Die reden über Fußball, über Skat, über Grillen und alles Mögliche. Aber das Thema Gesundheit kommt da ja nicht vor. Wir sind ja unzerstörbar. Wir sind ja großartig. Die Helden der Nation. Genau das ist eben nicht der Fall. Wir sind ja Verdränger. Siehst ja beispielsweise daran, dass Männer ja viel seltener zur Vorsorge gehen. Mhm. Die Frauen sind die Gesundheitsministerinnen der Familie, auch des Mannes. Und das geht doch nicht. Ja? Also liebe Männer, nochmal ein Appell. Bitte, bitte ergreift euer eigenes Schicksal. Je früher, umso besser. Genauso, wie es die Frau macht. Und das bedeutet letztendlich auch, dass wir auf bestimmte Dinge, die sich verändern, achten. Und du hast es gerade gesagt, zum Beispiel mit dem Beckenbodentraining. Natürlich hat der Mann auch einen Beckenboden. Im Beckenboden ist die ganze Wirbelsäule verankert. Die kommt von oben runter, kommt dann quasi in das Becken hinein und ist dort mit Bändern aufgehangen. Dann liegt da noch Muskulatur drin und all das stabilisiert quasi unsere gesamte Körperhaltung. Das ist genauso für den Mann wichtig wie für die Frau. Die Frau leidet nur etwas mehr darunter, weil natürlich die Schwangerschaft ein wenig einen negativen Impact auf den Beckenboden ausübt. Und auch letztendlich so die Gebärmutter einen größeren Druck ausübt, schwerkraftmäßig, auf den Beckenboden. Deswegen ist etwas mehr dafür notwendig. Aber deswegen hat der Mann keinen Freifahrtschein, ganz im Gegenteil sogar. Auch die müssen sich kümmern.
Ja, dann lass uns doch konkret werden. Schlag uns doch mal eine Beckenbodenübung vor, die Männer und Frauen
machen. Ja, eine Kniebeuge. Das hört sich ganz doof an, aber ist so. Wir in der Wissenschaft machen ja schon mal komische Dinge. Wir schauen uns schon mal an, bei welcher Übung wird letztendlich der Beckenboden am besten stimuliert, aktiviert. Das ist auch eine Muskulatur im weitesten Sinne. Und da ist die Kniebeuge wirklich herausragend. Oder auch, wenn man ans Gerät geht, eine Leg Press für alle diejenigen, die ins Training gehen. Eine wunderbare von unten eingerichtete quasi Kontraktion der Beckenbodenmuskulatur. Oder eben auch eine Kniebeuge, einfach hinsetzen, aufstehen. Eine wunderbare Übung. Oder ich kann sogar, wenn man mal im Auto sitzt, einfach versuchen, in das Becken hineinzugehen. Das ist so, als wenn man zur Toilette geht, den Pipi-Strahl abkneift, das ist Beckenbodentraining. Ja, genauso das Gefühl kann man herstellen, indem man also quasi den Urinstrahl unterbricht. Sollte man nicht tun übrigens, aber das Gefühl sollte man haben, auch eine wunderbare Übung quasi für den Beckenboden. Kann man sogar im Auto machen.
Wer hätte das gedacht?
Eine Studie von 2023 zeigt, dass Männer und Frauen fast gleichermaßen gern joggen. Circa 12 Millionen Männer, circa 10 Millionen Frauen tun es regelmäßig hierzulande. Wie du und deine Frau, das haben wir ja schon gehört. Beim Joggen, gibt es da noch Unterschiede zu beachten, die du ja schon zum Teil angesprochen hast?
Ja, laufen ohne zu schnaufen ist das eindeutig so. Wie gesagt, bei Frauen muss man immer davon ausgehen, dass sie immer im höheren Pulsbereich ist. Deswegen muss man schon den Pulsbereich am besten messen, ja, was ist eine Ausgangsherzfrequenz, wie ist die Ruheherzfrequenz und dann darauf das Tempo quasi so ein bisschen abwägen, welche ist das richtig? Das heißt, man kann nicht sagen, dass Frau und Mann in der gleichen Pulsfrequenz laufen können. Das geht nicht, ja, weil Frau das kleinere Herz hat. Kann man sich vorstellen, bei der gleichen Leistung muss das Herz einfach mehr pumpen, um das zu ermöglichen. Frau hat aber den großen Vorteil, dass es eine andere Biochemie hat und eben mehr Energiebereitstellung aus der Fettrekrutierung schafft. Frau hat immer in der Regel die bessere Fettverbrennung, Männer mehr Kohlenhydratverbrennung, ein bisschen prozentual betrachtet. Und insofern heißt das ja, wenn Frau wirklich so ein wenig die besten Möglichkeiten aus sich herausarbeiten will, dann heißt das lange, lange, lange laufen, ruhig, sauerstoffreich, wobei gegen meinen Mann das Intervalltraining auch immer unter Einbeziehung mit höherem Tempo eher wirken kann. Das bedeutet, wenn ich das beide so miteinander vergleichen würde, heißt das Frau lange, ruhig, intensiv, beim Mann auch schon mal mit einigen anderen Intervallen, Tempoerhöhungen dabei. Das ist so die richtige Qualität des Trainings, wenn man dann die Stärken stärkt, ja, der jeweiligen Geschlechter. Deswegen gehen wir immer davon aus, dass gerade bei den Ultras, bei den ganz langen Ausdaueraktivitäten vielleicht sogar die Frau im Vorteil ist, weil sie einfach biochemisch besser ausgestattet ist als der Mann bei diesen Aktivitäten. Ja, und insofern gibt es auch hier im Ausdauerbereich meines Erachtens keine Einschränkung. Deswegen schaffen es meine Frau und ich auch wirklich immer seit eben 40 Jahren miteinander zu laufen, nicht gegen miteinander zu laufen. Und ich bin der Meinung, dass sie besser ist. Wenn ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf, wenn wir zum Beispiel, wir fahren ja auch viel Rennrad und auch viel Mountainbike, auch in den Bergen, ne? Und die hat natürlich ein besseres Kraft-Leistungsverhältnis als ich. Bedeutet also, bei niedrigem Gewicht ist sie deutlich besser in der Lage, ausdauerreich noch und sauerstoffreich hochzufahren an bestimmten Bergen als ich. Weil ich habe mehr Muskulatur, ich muss mehr Gewicht hochtransportieren, dann habe ich mehr muskuläre Belastungssituation. Also bei mir ist die Muskulatur beim Bergauffahren mehr beansprucht als bei ihr, wo das Herz-Kreislauf-System mehr beansprucht ist. Ja, und insofern, da ist sie immer im Vorteil. Am Anfang nicht, da kann ich das nur gut kompensieren, aber wenn so der 8., 9., 10. Kilometer bergauf stattfindet, dann muss ich mir mal fragen, da muss ich schon noch ein paar PS drauflegen, um mithalten zu können, ja, weil die kleine Bergziege einfach dann unschlagbar ist.
Ja, aber wie ich sie kenne, wartet sie oben auf dich.
Aber mit einem Lächeln im Gesicht kommst du auch schon.
Gibt es eigentlich typische Verletzungen oder Schwächen, die geschlechtsspezifisch häufiger auftreten?
Ja, schau mal, was ganz Klassisches, was wir häufig diskutieren gerade, mit dem Bindegewebe zusammenhängend. Und wir haben also alles, was so an maximalen Belastungen, gerade auf Bänder zum Beispiel, stattfindet, sind Frauen deutlich mehr beansprucht und belastet als Männer. Wir haben viel mehr Kreuzbandverletzungen im Frauenfußball als im Männerfußball, weil beispielsweise die Kreuzbänder nicht so stabil sind wie die der Männer. Und auch im muskulären Bereich haben wir häufig eben schwächere Gewebetypen. Deswegen ist im maximalen Bereich das Frauengewebe bzw. das Bindegewebe in der Regel schwächer ausgeprägt und damit anfälliger. Umso wichtiger ist, dass hier mehr Prävention betrieben wird, mehr Ausgleichstraining mit Ergänzungstraining stattfindet, als beim Mann, ja, der da im strafferes, festeres Gewebe einfach besitzt. Und deswegen, ja, gerade da ist Frauen eben nicht so gut ausgestattet.
Ja, du bist jetzt im Profibereich. Wie sieht's denn aus im Freizeitbereich? Kriegen Männer schneller einen Muskelkater als Frauen?
Nee, das würde ich nicht so unbedingt sagen. Manchmal ist es sogar umgekehrt vielleicht, dass Frau eben, wenn sie die gleiche Leistung erbringen möchte, mehr an Belastungen hat. Aber ich nehme mal so was Klassisches aus dem Alltagsbereich. Wenn wir jetzt im Sommer alle wandern gehen, ja, und wir gehen bergab. Wissen wir ja alle, bergab gehen ist für die Muskulatur schon eine sehr starke Beanspruchung. Da wird man mehr Muskelkater haben. Warum? Weil er einfach das größere Muskelgewebe hat, es zu mehr Einrissen bekommt, zu mehr Verletzungen des Bindegewebes in der Muskulatur kommt als bei Frau, die weniger hat, die mehr mit anderen Strukturen abfängt. Und da muss man ganz klar sagen, da hat die Frau auch ein bisschen Vorteile, weil eben weniger Muskelmasse hier hilft, weniger Muskelkater zu bekommen. Aber es ist auch marginal. Muskelkater ist halt Muskelkater, bei dem einen ein bisschen mehr. Und Männer sind da ein bisschen weicher in der Empfindung. Die meinen sowieso immer, dass das am schlimmsten ist.
Wie verändert sich denn die Trainingsfähigkeit bei Frauen durch hormonelle Phasen?
Ah, okay.
Menstruation, ja. Schwangerschaft, Stillen, Wechseljahre.
Ja, wir müssen dazu sagen, beide haben Hormone. Ja, und beide leiden unter bestimmten Dingen, mehr oder weniger intensiv. Und wir tun ja so, als wenn es immer nur Frau wäre. Ja, auch der Mann hat mit Sicherheit Wechseljahre, gibt's noch nicht zu. Oder auch ganz wichtig, wir gehen da auch nicht drauf ein. Es gibt ja den Männerarzt nicht in dem Sinne. Der Männerarzt ist ja der Urologe. Aber das ist doch nicht der Mann. Wir dürfen ihn doch nicht nur auf Urologie beschränken. Ja, wohingegen beim Frauenarzt gibt es eben auch mehr als nur quasi die Körpermitte. Es gibt ja auch viele andere Körperteile, die dort mitdiskutiert werden können. Also insofern, ja, sind wir Männer da auch nicht gut ausgestattet. Da würde ich nochmal gerne eine Lanze brechen, dass wir dringend Männergesundheitsärzte benötigen, die sich spezifisch damit beschäftigen. Gibt es nämlich kaum. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich recht, dass die Wechseljahre und hormonelle Prozesse einfach doch einen Impact im Körper hinterlassen. Und bei der Frau ist es deswegen massiver, weil einfach es schneller und abrupter abgeht, weil auch länger manchmal dauert. Wohingegen beim Mann ist so ein bisschen schleicht, ja, so langsam einfach vonstatten geht. Also da ist der Abfall nicht so deutlich. Und das ist der große Unterschied, dass einfach das Gespür dafür, dass sich was im Körper verändert, deswegen größer ist, weil der Impact einfach größer ist durch die hormonelle Veränderung. Zwar gibt es so 3-4 Jahre vorher, auch schon bei der Frau, erste Anzeichen, dass sich etwas verändert. Menstruation wird unregelmäßiger und möglicherweise. Aber dann auf einen Schlag ist sie weg und alles hat sich verändert. Und das ist beim Mann eben ruhiger und langsamer und das zieht sich über mehrere Jahre hin und deswegen ist es nicht so dominant.
Stichwort Abbau. Wer baut denn schneller Muskeln ab? Beziehungsweise sind wir beide gleichermaßen in der Lage, auch im Alter noch Muskeln aufzubauen?
Vielleicht erstmal die erste Frage. Ich würde mir wünschen, dass Frau gerade in der Phase der Wechseljahre mehr Muskeltraining betreibt. Weil Muskulatur sind ein endokrines Organ. Endokrin heißt, es schüttet enzymähnliche Botenstoffe aus, die auch Hormonprozesse miteinander stimulieren. Und ein Verlust an Muskulatur verändert das Orchester des Körpers. Und wenn das Orchester des Körpers verändert ist, dann hat es eine hormonelle Veränderung im Körper. Wenn ich Muskelmasse verliere, wird relativ betrachtet das endokrine Organ Fettgewebe dominanter. Und Fettgewebe hat einen Impact auf den Östrogenhormonhaushalt. Wenn Männer zum Beispiel viel Fettgewebe im Körper haben, weniger Muskelmasse haben, haben die auch viel zu viel Östrogene im Körper. Dann haben die auch plötzlich Brustansätze. Die verweiblichen im klassischen Sinne. Und das ist bei der Frau etwas anders. Aber auch hier ist der Muskelmassenverlust entscheidend dafür, dass wir plötzlich eine Veränderung des Hormonhaushaltes haben. Und da bitte auch nochmal alle drauf achten. Kleiner Punkt von mir. Bitte Hormone im Tagesverlauf mehrfach messen. Warum? Weil Hormone im Tagesverlauf eben sich verändert. Und wenn man nur an einem Punkt des Tages mal Hormone misst, können sie an einem anderen Zeitpunkt des Tages völlig anders aussehen. Weil natürlich wir alle so ein bisschen Zyklen, Rhythmen, hell, dunkel, Stress, Nicht-Stress und so weiter und so fort laufen. Ganz wichtiger Punkt. Das zweite ist in der Tat, ja, Muskulatur kann auch bei Frau ein Leben lang gut aufgebaut werden. Ja, es wird etwas anstrengender, weil die Testosterone weniger geworden sind, auch in den Wechseljahren weniger, aber sie werden auch beim Mann weniger, nur langsamer. Und insofern, ja, ist da der Muskelaufbau abhängig davon, wie viel Testosterone noch im Körper sind teilweise. Und je mehr, umso besser ist es. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass mehr Muskelmasse auch mehr Testosterone bedeutet. Ist so ein Teufelskreis. Hast du mehr davon, hast du mehr Testosteron. Das ist gut so, weil das ist der Gegenspieler des Östrogens. Und so harmonisiert vieles sich.
Gibt es eigentlich Unterschiede im Energiebedarf bei gleicher Aktivität?
Frau ist leichter, hat einen geringeren Energiebedarf. In der Regel ist das ja so. Insofern ist das absolut betrachtet. Erstmal braucht Frau weniger Energie für die gleiche Leistung, weil sie andere Grundvoraussetzungen im Sinne des Körpergewichtes mitbringt. Das zweite ist allerdings, dass Frau häufig auch andere Energiequellen nutzt, etwas mehr Fette als der Mann, der nutzt mehr Kohlenhydrate. Aber ansonsten ist im Endeffekt die Leistung bei beiden eine identische. Nur eben, da kommt die Kalorie mehr aus dem Fett und da kommt sie mehr aus dem Kohlenhydrat.
Brauchen Frauen und Männer eigentlich unterschiedliche Regenerationsphasen?
Ja, das hängt natürlich so ein bisschen von der Belastungsverarbeitung ab. Wir wissen das ja, dass man unterschiedliche Stressverarbeitungsrituale hat zwischen Mann und Frau. Wir sagen ja, Männer sind Verdränger und Frauen nehmen sich alles mehr zu Herzen. So steht es auch in der Literatur. Das ist in der Tat auch so. Allerdings gibt es natürlich auch ganz andere Typen, die da anders mit umgehen. Wir brauchen schon zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf. Das ist sowohl bei Mann als auch bei Frau so. Frauen schlafen in der Regel ab einem gewissen Alter, spätestens ab Wechseljahre, etwas unruhiger, etwas leichter, was hormonell bedingt ist. Und umso wichtiger ist es, dass Frau darauf achtet, eben ausreichend Schlaf zu bekommen, vielleicht mehr als Mann, weil er in der Regel tiefer wegsackt als Frau.
Mal eine ganz doofe Frage.
Warum können Frauen eigentlich Schmerzen besser ertragen?
Ach, das musste noch kommen, ich hab's mir gedacht. Eieieiei. Ja, weil wir Männer sensibel sind. Ach Mensch, das musst du doch jetzt nicht fragen. Für uns ist eine Erkältung immer ein Super-GAU. Das ist eine Katastrophe. Ja, für uns. Wir fühlen uns in der Leistungsfähigkeit total beeinträchtigt. Und unsere Unbesiegbarkeit ist plötzlich dahin. Ja, und dann fallen wir natürlich tiefer als die Frau. Spaß beiseite, es gibt natürlich auch andere Wahrnehmungssituationen. Wir haben ja bestimmte Körpermessfühler. Und auch da ist Frau anders ausgestattet als der Mann. Und allein diese Ausstattung und die Sensibilität im Umgang damit ist einfach doch bei der Frau anders. Und nehmen wir mal das Thema Schwangerschaft, wie herausragend da Frauen mit den Schmerzen umgehen können, das könnte man nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das hat die Natur schon toll eingerichtet, hier auch hormonelle Prozesse so einzustellen. Da hat die Frau einen Vorteil, eben besser Schmerzen zu tolerieren. Allerdings ist das auch eine Gefahr. Diese höhere Sensibilität des Körpers führt aber auch manchmal dazu, dass Frauen zu früh bestimmte Symptome verspüren, wo der Mann noch lange gar nicht drüber nachdenkt, über dieses Symptom. Aber wenn es dann mal eintritt, ja, dann sind wir völlig versemmelt.
Wie sieht denn deine Bewegungsempfehlung für Männer und wie für Frauen aus?
Es hängt natürlich so ein bisschen vom Alter ab, ne? Ich glaube, dass ich der Empfehlung einfach folgen würde. Erst einmal fange ich mal beim Mann an, dass er so zwischen 30 und 50 Ausdauertraining betreiben sollte und ab dem 50. Lebensjahr beginnen sollte, das Ausdauertraining stellenweise durch Muskeltraining zu ersetzen. Und ab dem 70. Lebensjahr ist der Schwerpunkt eindeutig Muskeltraining und weniger Ausdauertraining. So grob. Bei Frau würde ich viel früher mit dem Muskeltraining beginnen, viel früher. Das heißt also, ich würde sagen, die beginnt schon mit der 50-50 Ausdauer und Muskeltraining im Bereich des 30. bis 40. 50. Lebensjahr, um eben auch hormonelle Prozesse über die Muskelmasse, Orchester des Körpers, Stichwort, zu erhalten und das auch beizubehalten. Das heißt also, dass das Herz-Kreislauf-System der Frauen sowieso meistens doch relativ funktionstüchtiger ist, langfristig Gefäße, Blutgefäße elastischer bleiben und Herzfrequenzen deutlich auf einem anderen Niveau laufen, Herzökonomie auf einem besseren Level normalerweise ist. Deswegen ist es da einfach, was Nachhaltigkeit betrifft, die Harmonie von 50% an sich die richtige Strategie, die ich der Frau empfehlen würde.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Es wäre klasse, wenn du uns dieses Mal zwei Übungen empfehlen könntest. Erst einmal eine für Frauen, die sie vermutlich eher meiden, um zum Beispiel Kraft aufzubauen.
Ja, ich würde Frauen wirklich hier erstmal Liegestütze empfehlen. Ja, man kann ja einen Tischliegestütz machen. Also Hände auf die Tischkante abstützen, runter mit dem Rumpf, rausdrücken, wieder mit den Armen, Ellbogen dabei beugen, Tischliegestütz, kräftigt Oberarme, kräftigt die oberen Schulterbereiche und vor allen Dingen auch den oberen Rückenbereich. Eine sehr schöne Übung. Wenn Mann es ausführt, würde ich ihm auch empfehlen, dringend dann auf den Boden gehen oder sogar negativ Liegestütz, dass die Füße ein bisschen erhöht sind, weil er braucht mehr Belastung, er hat aber auch mehr Kraft. Auch hier würde ich sagen, Liegestütz nur eine völlig andere Körperposition, eben auf dem Boden. Beides ist für den Oberkörper wunderbar und stellt letztendlich viele Alltagsaktivitäten. Schieben, tragen, ziehen, heben, all das brauchen beide Geschlechter.
Und wie oft machen wir das dann am besten?
Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen.
Das ist die klassische Botschaft.
Das ist höchst individuell, also bis die Muskulatur ausbelastet ist energetisch. Bis ich sage, okay, ich schaff's jetzt nicht mehr, dann hat man es richtig gemacht.
Vielen Dank, Ingo. Apropos brennen, und vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, was wir uns für die nächste Folge vorgenommen haben. Wir wollen nämlich über Schmerzen sprechen.
Ah ja. Schwieriges Thema.
Ja, das ist ja kein Problem für dich. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt fit und gesund. Tschüss.
Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.